So, wir fangen an. 36 Grad hat es draußen bei mir beim Thermometer. Ist schön angenehm. Wir sind in Afrika oder in Indien. Indien Süden irgendwo. Mir ist das in Indien im Süden passiert. Steige ich aus und die Geschwister sagen, bitte nicht rausgehen. Ihr Europäer vertragt das nicht. Und Lothar und ich, wir sind dann doch rausgegangen. Dann kommt plötzlich Lothar auf mich und sagt, Bruder, mach du das? Hast du in Hosen gemacht? Und ich habe sowas noch nie erlebt in meinem Leben. Aus den Fingern tropft das Wasser. Da, wo ich stand, als wenn es... So ist die Luftfeuchtigkeit. 60% oder über 60%, mehr sogar, Luftfeuchtigkeit. Und dann tropft es. Und dann sind wir wieder ganz schnell in unser Zimmer gegangen mit Klimaanlage. So, wir sind dankbar, dass wir Gottes Wort haben dürfen. Interessant ist der Apostel Paulus. Der hat in Ephesus und auch in Korinth mittags, wenn die anderen Siesta gemacht haben, hat er Bibelstunde gemacht. Muss man sich vorstellen. Und die Leute waren offen und waren auch frei. Da hat die freie Zeit genützt, Siesta, um einfach aus der Bibel zu lehren und Gottes Wort zu predigen. So, wir sind auch so in richtiger Gesellschaft. Wir wollen beten und den Tag in Gottes Hände legen. Vater, auch heute Nachmittag sind wir zusammengekommen, aus deinem Wort zu lernen. Wir sind hierher gekommen, Gebetsanliegen vorzutragen. Wir haben so viele Gebetsanliegen, die wir vor dir ausbreiten möchten. Und Heiliger Geist, übernimm du jetzt den Gottesdienst, übernimm du die Andacht, übernimm du die Worte, die gesagt werden, und übernimm du unsere Gebete. Herr, wir brauchen die Leitung deines Geistes in allen Dingen. Heute Nachmittag möchten wir zuerst mal auf dich hören. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir auf dich hören und dich verstehen, lieber Vater, dass wir dich begreifen, lieber Gott. Dass du zu uns redest heute. Wir brauchen dein Reden an unsere innere Stimme, an unseren Herzen. Geist Gottes, übernimm du jetzt diese Andacht. Amen. Heute wollen wir uns Gedanken machen über die innere Kraft. Sei stark durch die innere Kraft. Es gibt äußere Kraft, wenn ihr gut gegessen habt, vegetarisch oder Schnitzel. Es ist interessant, wenn die jungen Soldaten im Krieg geschickt worden sind, die sollten die beste Speise kriegen. Soldaten sollen kämpfen und die sollten die beste Nahrung haben. So, und auch wir, wenn wir kämpfen sollen oder wollen, müssen wir die beste Nahrung haben. Je besser die Nahrung ist, die Speise, geistige Speise, normale Speise, desto mehr leisten wir. Vitaminarme Nahrung, die gibt uns keine Widerstandskraft. Dann wundern wir uns manchmal, wenn wir nicht eine gesunde Nahrung haben, dass wir nicht widerstandsfähig sind. Als wir in Indien waren, in einer Leprastation, dann sagte uns dort der Arzt oder der verantwortliche Arzt, dann sagte, ihr könnt Lepra gar nicht kriegen. Euer Körper hat so viel Widerstandskraft. Die Inder, die also auf der Straße von Abfällen leben, etc., also keine vitaminreiche Nahrung haben, die sind anfällig auf alle möglichen Krankheiten. Das gilt im Natürlichen, das gilt auch im Geistlichen. Wir sind anfällig für alle möglichen Krankheiten, Viren und Seuchen, wenn wir nicht innen drin stark sind. Stark sein durch die innere Kraft. Was so alles zum Innenleben gehört, lasst uns mal drüber nachdenken, bevor wir da hineingehen und uns vom Wort Gottes ein paar Gedanken machen. Zuerst mal heilsame Gedanken. Weißt du, wenn wir negativ denken, Angst haben, uns fürchten, müssen wir uns nicht wundern, wenn uns alles Mögliche anfällt. So wie Hiob sagt, alles, was ich so befürchtet habe, das hat mich getroffen. Jesus sagt an einer Stelle, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Das innere Kind. Wie ist das innere Kind in uns entwickelt? Hat es die richtige Behandlung gehabt? So, wir haben den Erwachsenen, aber wir haben auch den inneren Menschen. Und der innere Mensch wird erneuert von Tag zu Tag. Also, wenn wir negative Erinnerungen haben, negative Erlebnisse haben, negative Eindrücke, Schockerlebnisse, Traumas, etc., all das hält unser Leben fest. Wir haben so einen inneren Archiv, da wird alles abgelagert, alles abgelegt, und da muss nur etwas passieren und sofort der Computer schaltet dorthin und holt dann das raus, was wir an negativen Erlebnissen haben. Der innere Mensch, also das innere Kind, innere Mensch, so das Kind im Mann, oder auch in der Frau, so dieser innere Mensch, diese Erfahrungen, die wir gemacht haben. Es gibt innere Traurigkeit, also wir wollen nur mal den inneren Menschen kurz anschauen. Innere Traurigkeit, aber auch inneres Lächeln, innere Freude, inneren Frieden. Wie sieht es bei uns mit dem inneren Frieden aus? Lächeln wir innen drin? Können wir innen drin schmunzeln oder sind wir geschockt? Die innere Ruhe oder die innere Unruhe? Unser Bluthochdruck kommt von der inneren Unruhe. Dann gibt es noch diese innere Uhr, nachdem man fast den Wecker stellen kann. So innere Uhr, also jetzt habe ich Hunger. Oder jetzt ist das und das dran. Wir sprechen von der inneren Stimme, vom inneren Licht, von der inneren Erleuchtung. Unsere Träume, wo spielen die sich ab? Im Inneren. Unsere Ängste, wo spielen die sich ab? Im Inneren. Unsere Visionen, wo spielen die sich ab? Im Inneren. Unsere Visionen, wo spielt sich das ab? Oder dieses Aha-Erlebnis. Alles spielt sich im Inneren irgendwo ab. Es gibt so einen inneren Mangel, gibt's auch. Die ganzen Mangelerscheinungen, inneren Mangel, mir fehlt, irgendetwas fehlt mir, ich weiß nicht was. Aber es gibt auf der anderen Seite auch innere Guthaben. Also, dass man mitbekommen hat von zu Hause, so Erbe, geistiges Kapital, geistiges Wissen, geistige Weisheit, geistige Erfahrungen, das habe ich mitbekommen, aufgesaugt. Nicht das, was wir äußerlich sind, macht unsere Lebensqualität aus, sondern was wir innerlich sind. Innere Kraft, innere Stärke. Viele denken, wenn sie äußerlich fit sind, gut in Form sind, gut aussehen, viel Äußeres um sich haben, viel Tamtam, Glanz und Gloria, dass sie dann stark sind. Aber letztendlich der unsichtbare Mensch ist der wirkliche Mensch. Der verborgene Mensch ist der wirkliche Mensch. Das, was im Verborgenen geschieht, in der Kammer, draußen, das ist, was uns wirklich ausmacht. Wir können draußen Löwe sein und zu Hause Maus. Oder wir sind zu Hause Löwe und draußen reicht es aus, wenn wir Maus sind. Müssen wir uns gar nicht angeben oder zeigen, was wir wirklich sind. Denn wenn einer wirklich was ist, muss nicht zeigen, was er ist. Also die innere Kraft, innere Stärke. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 1, da ist im Brief an Sardes, im Sendschreiben an Sardes, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Man kann also den Namen haben, ich lebe oder du lebst, bin gut, stark, gesund und man hat den Namen, man ist tot. Man kann den Schein eines gottseligen Wesens haben und doch die Kraft Gottes nicht kennen. Wir haben äußere Kleider, aber wie sieht's mit der inneren Ausstattung, inneren Verkleidung, wie sieht's da aus? Der äußeren Lehre geht meistens oder fast immer die innere Lehre voraus. Der äußeren Lehre. Also wenn du Leerlauf hast, ausgebrannt bist, kann man fast sicher sein und Gift draufnehmen, dass es zuerst die innere Not war, der innere Mangel, der innere Kampf, den man verloren hat. Auch die Verletzungen, die inneren Verletzungen sind die schlimmsten Verletzungen. Äußerlich, man kann dir eine Ohrfeige geben, eine Wunde, die verheilt sehr schnell, man kann die Wunde nähen, aber innere Wunden, da gibt's kaum Salben, kaum Medizin, kommt man kaum bei. Versuch mal so innen drin irgendwo in ein inneres Organ zu heilen, was verletzt wurde. Innere Verletzung durch Ablehnung, Missbrauch, was es auch sein mag. Und wir brauchen von Zeit zu Zeit ein Ventil, um der inneren Luft, den inneren Druck Raum zu geben. Also alles, was so das Innere ist. Die inneren Leiden, die inneren Schmerzen sind die schlimmsten Schmerzen. Die Seele schreit. Und wenn die Seele schreit, sucht sie nach Lösung, Ausweg. Die Sünde beeinflusst unser Innenleben am allermeisten. Die Sünde. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Offenbarung 3, Vers 1. Auf das Innenleben kommt es an. Und deshalb, ich möchte unsere Kraft, die kommt von innen. Und wir wollen um die innere Kraft bitten, dass wir nicht nur äußerlich stark, gut in Form sind, Bodybuilding, sondern Spirit Building, Geist Building, Seele aufbauen, die innere Ruhe. Also das ist so, ist unbezahlbar, die innere Ruhe. Man kann im Stress sein und doch innen drin gelassen sein, getrost sein, gelassen sein, innerlich ruhen. Alles Große, was wir kennen haben, sind innere Vorgänge. Vergebung passiert hier drin. Hass passiert hier drin. Bitterkeit passiert hier drin. Neid passiert hier drin, Eifersucht passiert hier drin, alle Sünden und aber auch alle Segnungen, der Segen, Gutes wünschen, Glaube, Hoffnung, Liebe passiert hier drin. Mit dem Herzen liebt man. Darum heißt es, so du mit dem Herzen glaubst, innen glaubst, und dann aussprichst. Meine Bibelstelle, die ich heute kurz anschauen möchte, aber ich werde auch noch andere Bibelstellen lesen. Lukas 17, Vers 20 bis 21. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Jetzt, der Tempel wird gebaut oder die Juden brechen aus oder jetzt der Krieg im Nahen Osten oder der Russe kommt runter nach Israel, was es auch immer sein mag, nicht mit äußeren Zeichen. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen, sagt Jesus. Man kann es auch nicht sagen, seht hier oder da ist es oder dort ist es. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, mitten in euch, heißt es richtig. Kraft, die von innen kommt. Wie kriege ich Kraft? Ich spreche von der Ruhe, dieser inneren Gelassenheit, dieses Urlaubszeit. Wir wollen alle in den Urlaub gehen. So, und ich denke, das ist, oder wir kommen vom Urlaub zurück. Stille sein. Aber glaub doch nicht, dass du irgendwo, wo eine Leiche neben der anderen wie Sardinen im Fass liegen, so am Strand irgendwo, dass man da Ruhe hat, Stress. Oder irgendwo auf einer einsamen Höhe, die man erklommen hat, muss wieder runter, man kann dort oben nicht bleiben. Gibt es ein Plätzchen, wo man Ruhe finden kann? Gibt es Ruhe für ein ruheloses Herz? Die innere Ruhe? Sei still, sagt Gott, und erkenne, dass ich Herr bin. Psalm 46. Sei still und erkenne, dass ich der Herr bin. Im Stilles sein werdet ihr stark. Unsere wahre Kraft kommt über diese Stille. Aber wie erreicht man diese Stille? Wie kommt man dahin? Oder seid still, ich will für euch streiten, hat Gott zu Moses gesagt. Ruhig bleiben. Die innere Kraft kommt durch Warten auf Gott. Durch Bleiben bei Gott. Durch Rechnen mit Gott. Durch Überlassen sich dem Herrn. Da kommt diese innere Ruhe, innere Kraft. Wir erleben Gott, wenn wir stille sind. Wie macht man das? Lasst uns darüber nachdenken. Wie werde ich stille? Wie schalte ich diesen Apparat ab? Jesus hat die Klageweiber ausgetrieben, bevor er Tote auferweckte. Also das ist das Typische. Und da jammert man, da klagt man, da beschwert man sich. Und der Herr sagt, raus mit diesen Klageweibern. Alles, was einen so belastet, so erdrückt. Und ich weiß nicht, wenn einmal die Maschine läuft, die Lawine rollt, so die Aufregung rollt, der Ärger rollt, kannst du das gar nicht abschalten, du findest den Knopf nicht. Wo schalte ich aus? Wie schalte ich den Ärger, die Bitterkeit aus? Oder denen zeige ich, denen gebe ich, denen sage ich. Klageweiber raustreiben, und zwar das ganzen Pack. Damit Tote auferstehen können, damit wir wirklich zum Leben wiederkommen können. Und die Stille ist, wenn ich mich nicht mehr aufrege. Du bist erst tot. Und der Heiland kann an dir was machen, wenn man dich kneift und du nicht mehr piepst. Und du dich nicht mehr meldest, du dich nicht mehr aufregst, dich nicht mehr ärgerst. Gottes Konzept für die Stille, wie sieht das aus? Zuerst einmal, ich denke, dass das Größte ist, wenn ich eine Verabredung mit Gott habe. Urlaub. Ich lasse da hinten, ich vergesse alles, was da hinten ist, sagt Paulus. Eine Verabredung mit Gott, Zeit für Gott und dann mir Zeit für Gott nehmen und jetzt will ich nur mit Gott allein sein. In der Bibel heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also, dass ich mich ganz bewusst zu Gott nahe, Termin mit Gott habe, Audienz bei Gott habe. Und dann anfange Gott meine Anliegen zu sagen, ganz gemütlich, so wie ich einem Psychiater, einem Arzt meine Wehwehchen, meine Zipperlein sage, und zu wissen. Und jetzt kommt dieser innere Friede, zu wissen, Gott hat mich gehört. Ich bin angekommen, ich bin durchgekommen. Das innere Wissen. Es gibt also ein inneres Wissen, so wie ein inneres Ärgern sich gibt. Es gibt äußerlich Ärger, dass ich mit dem Faust auf den Tisch haue, aber dieses innere Ärgern, das ist viel schlimmer, da frisst man sich selber auf. Dass man sich nicht mehr ärgert, sondern ich habe Gott alles abgegeben. Gott sagt, mein ist die Rache. Also ich weiß, Gott wird sich rächen, Gott wird mich verteidigen und ich kann ganz gelassen sein. Also innere Friede, innere Freude, innere Gelassenheit, das kann man nur sich schenken lassen von oben. Krankheit. Lass uns ganz kurz Krankheit anschauen. Was ist Krankheit? Krankheit ist nur die Spitze eines Eisberges. Die Krankheit ist irgendwo in unser Leben hineingeraten, was durch irgendeine Verletzung, Verwundung und so weiter. Kranksein ist nur die Spitze eines Eisberges. Bei Gott, wenn Gott einem Menschen begegnet, geht es immer ums Ganze. Seele, Geist und Leib. Und in der Bibel heißt es einmal, unsere Seele, unser Leib und unser Geist müssen unsträflich bewahrt werden bis auf den Tag Gottes. Also Ruhe in Gott. Das ist für Seele, für Geist und für den Leib. Und wir sind oft so gespalten. Also nein, ich will mich nicht ärgern. Ich vergebe. Und weißt du, du kannst sagen, ich vergebe und du vergibst doch nicht. Wir machen uns was vor. Und vielleicht vergibst du eher, wenn du sagst, ich vergebe nicht. Du sagst, wie bitte? Ich lese euch eine ganz verrückte Geschichte, steht in der Bibel. Der eine sagt ja und tut ja, und der andere sagt ja und tut nein. So, ein Mann hatte, Matthäus 21, ein Mann hatte zwei Söhne. Das ist diese Zerschrissenheit, dieses Gespaltensein in uns. Und das ist, was uns krank macht, was uns kaputt macht. Dieses Äußere, wir sind äußerlich Christen, aber innerlich sind wir Teufel. Innerlich sind wir bitter, innerlich sind wir voller Totengebeine. Innen drin sind wir nur Geschmeiß. Ein Mann hatte zwei Söhne. Er wandte sich an den einen und sagte, Matthäus 21, 28, und sagte dem einen, Junge, geh heute und arbeite auf den Weinberg. Und er antwortete, ja, Herr, oder ja, Vater, und ging nicht hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte das Gleiche. Da sagte er, ich will nicht, aber da reute es ihn und er ging doch. Welcher von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Was wir hier lesen, ist der Zustand von Christen. Denn Jesus sagt, das Himmelreich ist gleich. Gemeinde oder Christsein ist gleich diesen beiden Burschen. Der eine sagt ja und tut nein und der andere sagt nein und tut ja. Verstehen wir Paulus Römer 7? Ich, elender Mensch, das, was ich nicht will, tue ich und was ich tun will, tue ich nicht. Diese Zerrissenheit. Wir sagen ja und tun nein. So widersprüchlich sind wir. Und deshalb ist es, was uns so kaputt macht. Wir reiben uns auf, wir fressen uns auf. Also hätte ich bloß nicht zugesagt. Weißt du, man hat so schnell ein Gelübde abgelegt, irgendetwas versprochen und hätte ich bloß nicht zugesagt, hätte ich bloß nicht zugestimmt, wäre ich bloß nicht einverstanden gewesen. Und das zerreißt uns. Der eine macht, sagt ja, das soll es, das ist richtig. Aber eine andere Macht ist da, die hält uns zurück. Und jetzt komme ich zu diesen inneren Überzeugungen. Innere Kraft ist mein Thema. Das heißt, stark durch die innere Kraft. Die inneren Überzeugungen. Was sind wir drin? Und das, was wir wirklich drin sind, das kommt auch raus. Und Jesus hat gesagt, der, wo er Nein gesagt hat und doch getan hat, den Willen des Vaters, das war in Ordnung. Das war okay. Obwohl für mich, nach meiner Philosophie, beide verkehrt waren. Aber Jesus lobt den einen, der Nein gesagt hat und dann doch getan hat, weil er dann von innen heraus doch sich überreden lässt. Ich kann meinen alten Vater nicht hängen lassen. Ich kann die Ernte nicht verderben lassen. Ich kann hier nicht ungerecht sein. Also jetzt mein Vater sorgt für mich so und so weiter. Und jetzt, wo er mich braucht, also die Ernte einzubringen, da lasse ich ihn hängen. Diese innere Überzeugung. Und letztendlich, was bei Gott zählt, ist die innere Überzeugung. Wie wir innen drin überzeugt sind. Nicht wie wir äußerlich sind. Weißt du, äußerlich können wir immer sein, perfekt, vollkommen, aber Gott sieht das Herz an. Der Mensch sieht immer die Fassade, sieht die Kleider und die Worte, aber der Herr sieht das Herz an. Bei uns entscheidet auch das Innere, innere Gewissheit, innere Überzeugung, inneres Gefühl, innere Entscheidungen, innere Einstellung, das entscheidet. Du sagst ja und du tust nein. Bist du auch nicht manchmal so ein Strolch? Du nimmst dir das Richtige vor und landest ganz woanders. Gehst raus, heute werde ich beten. Und bist kaum draußen, hast alles vergessen. Kam alles andere dazwischen. Und bist abgelenkt worden. Weißt du, und er ging nicht hin. Weißt du, wir sind so manipulierbar, so verführbar. Also, wir wollen nicht Ärger haben, aber wir machen Ärger. Wir wollen nicht böse sein, aber wir sind böse, weil innen drin etwas ist in unserem Hintergrund, in unserer Grundstimmung, in unserer Eigenschaft, was uns zurückzieht. Der eine sagt ja und tut es nicht. Und wir sind so voller Gegensätze. Ich, elender Mensch, Römer 7. Wir kämpfen, und jetzt das Innere. So wie dein Inneres ist, so ist auch dein Äußeres. Wir kämpfen zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten. Das Bewusste ist, ja, es ist in Ordnung. Oder der andere, der war ganz ehrlich, sagte, nein, ich habe keine Zeit, ich habe eine andere Verabredung. Ich muss was anderes erledigen. Aber dann dieses Unterbewusstsein siegt. Was siegt in unserem Leben? Das Bewusste oder das Unbewusste? Das Sichtbare oder das Unsichtbare? Geist oder Fleisch? Und wie stellen, zwischen diesen beiden Welten pendeln wir. Beide dieser Söhne sind unzuverlässig, beide. Also mit beiden kann der Vater gar nicht richtig rechnen, der weiß nicht, wo er dran ist. Ich weiß, wir haben unser Lehrgeld schon gezahlt mit den Slawen, obwohl ich selbst von dort herkomme, aber die Slawen sind total verkehrt. Also wir haben da Gäste gehabt aus Rumänien und wir sollten für die Hochzeit mal austragen, noch in der Gemeinde. Und müssen wir euch helfen, brauchen? Nein, danke, wir brauchen nicht. Gut, dann kommt die Hochzeit und so weiter, die Feier, da ist nichts gedeckt, nichts bestellt, nichts dekoriert, nichts gemacht. Und dann auch ganz schnell nachher mit Not und Mühe alles zusammengekratzt, dass man die Hochzeit machen kann. Okay, ja, die standen da. Das nächste Mal nehme ich einen Bulgaren mit nach zu einer Konferenz und ich habe im Kofferraum eine Kiste Äpfel. Ich mag Äpfel. Und dann frage ich den Bruder, möchtest du auch einen Apfel? Sagt er, nein, danke. Und ich esse den Apfel. Ich sehe aber den daneben, dem läuft Saft im Mund zusammen, der möchte auch den Apfel haben. Dann sage ich, hör mal, also ich hätte dir gern gegeben, ich habe eine ganze Kiste im Kofferraum, aber du sagst nein gesagt. Nein, und dann hat er mich aufgeklärt, wir Slawen, ob jetzt Russen oder Jugoslawen sind, Jelice ist genauso wahrscheinlich, wenn sie ehrlich ist, Rumänen sind egal. Diese Art von Menschen sagen, nein, danke. Und du glaubst es, nein, danke, du willst es nicht. Und so. Und dann hat er mir gesagt, ja, weißt, wir sagen zuerst nein, aber dann, wir wollen es doch. Wir wollen es doch. Und so wahrscheinlich war hier der eine Slave. Er will und tut es doch nicht. Und so weiter. Also will und nicht. Zwischen wollen und tun, das ist Diskrepanz. Bei dem Nein, wenn er Nein sagt, der eine, da ist schon das Ja vorhanden. Und beim anderen, wo er Ja sagt, ist das Nein schon vorhanden. Also schon im Unterschwellig, im Hintergrund. Und deshalb, wie ist unser Hintergrund? Unser Background. Das Unbewusste. Und das Unbewusste ist eine wichtige, entscheidende Größe für uns, diese treibende Kraft letztendlich und entscheidende Kraft. Was sagt die hintere Stimme? Ja oder nein? Und wir sollten viel mehr, deshalb das Reich Gottes ist inwendig in euch. Was sagt die Stimme hinter dir? Sagt sie ja oder sagt sie nein? Und wir sind Heuchler, deshalb spricht Jesus auch sehr viel von Heuchelei. Die Heuchler, die sagen ja und wollen nein. Und sagen nein und wollen ja. Das ist ein Heuchler, also die so auf zwei Hochzeiten tanzen, aus einem Brunnen sagt uns Jakobus, kann ich süßes und bitteres Wasser gleichzeitig raussprudeln, also ja und nein. Oder deshalb sagt er, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Und was da drüber ist, das ist von übel. Die innere Stimme, die stimmt hier beide um, die innere Stimme. Und die Stärke, das Innere ist stärker als das Äußere, als das, was du sagst, als die Umstände, das Innere. Wie ist unser Hintergrund? Der innere Wunsch, das Verlangen, die Vorstellung, das Bekenntnis. Wie sieht es innen drin aus, meine Einstellung, meine Entscheidung innen drin? Und vielleicht ist unser ganzes Glaubensleben noch nicht durchchristet. Ist es ein komisches Wort, gibt's nicht. Aber das machen wir. Durchchristet, von Christus durchdrungen, durch Christus erfüllt, durch Christus durchdrängt, durchchristet. Dieser Hintergrund durch von Christus also total umgestaltet. Wenn das der Fall ist, dann sind wir nicht mehr so zerrissen, dass wir in zwei Richtungen gehen. Also nach vorne ja und dann eine Macht zieht uns nach hinten. Äußerlich sind wir fein, aber innerlich vielleicht hässlich. Und die Bibel will also Harmonie herstellen. Kraft kommt durch diese innere Harmonie. Jesus spricht zu denen, die zur Linken sind, also Matthäus 25 und dergleichen. Und er spricht zu denen und erzählt, ich war durstig, habe mich nicht getränkt und so weiter, ich war in Not, habe mir nicht geholfen, etc. Und dann fragen die, wo warst du in Not? Wo warst du nackt? Wo warst du im Gefängnis? Wo war das und so weiter? Und dann finden wir, die einen sagen, haben wir nicht geweissagt in deinem Namen? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Also die einen waren Ja-Menschen und Nein-Täter. Die einen also haben nicht getan, die haben nicht geholfen, die haben nicht gekleidet, die haben nicht getränkt und die anderen haben nicht getan. Aber was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also diese Geschichte von Jesus, dieses Doppelleben spielt sich auch so ganz stark im Matthäus 25. Und da sagt Jesus, es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen, sondern die tun den Willen meines Vaters. Die das Instrument innen drin muss gestimmt werden. Ist total verstimmt durch den Sündenfall, durch alles, was gewesen ist. Wir sind durcheinander, jeder Seite eigene Melodie. Innen drin sind wir schwach, innen drin sind wir verunsichert, falsch gepolt und so weiter. Innen drin muss so viel passieren, deshalb Kraft durch die innere Stärke. Die Frage, wir wollen ja beten, wer ist gesund und wer ist krank? Und was macht einen gesund und was macht einen krank? Diese innere Zerrissenheit macht einen krank. In Matthäus 9 erzählt Jesus, Vers 2 bis 7, ich will nicht die ganze Geschichte lesen, nur er gab seinen Jüngern Vollmacht, Krankheiten zu vertreiben. Und zwar alle körperlichen und seelischen Leiden zu heilen. Also das sind drei Sachen angeschrieben. Krankheiten, seelischen und körperlichen Leiden zu heilen. Körperliche Schwachheiten, seelische Schwachheiten. Und die seelische Schwachheit ist, ich will das Gute tun und tue es nicht. Und auch die körperliche Schwachheit ist, das Gute, das ich tun will, tue ich es nicht. Und die Schwächen sind es, was die Krankheit bei uns verursacht. Nicht, dass der Organ, jetzt Körperorgan, das nicht funktioniert und nicht mitmacht und nicht mitgeht, sondern dass das von innen heraus kein Schub kommt, kein Nachschub kommt, keine Kraft kommt. Ich will anständig sein. Ich will nicht rauchen. Ich will nicht saufen. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich weiß, es ist alles verkehrt. Ich will keine Drogen nehmen. Ich will nicht abhängig werden. Ich will das nicht. Lasst mich nicht einschüchtern und so weiter. Aber da ist keine Kraft, die mich stark macht. Krank ist der Mensch, wenn er kein Rückgrat hat. Oder man sagt, mein Magen oder mein Herz ist krank. Herz und Magen sind nicht krank, die können nicht krank werden. Die sind von Gott so geschaffen, dass die schon standhalten. Aber da ist keine Kraft mehr da. Die Niere hat keine Kraft mehr, der Magen hat keine Kraft mehr, das Herz hat keine Kraft mehr und so weiter. Würche und Koch, die haben ganz interessante Diskussionen miteinander gehabt. Und Würche hat, als sie dann untersucht haben, wo TBC herkommt, Tuberkulose, die wollten es bekämpfen. Würche hat gesagt, das kommt durch schlechte Verhältnisse, also durch Hygiene, Mangel an Hygiene, Mangel an Ernährung und so weiter. Und Koch hat gesagt, nein, das sind Bazillen. Bazillen. Und beide haben recht. Schlechte Ernährung, schlechter Umgang, schlechtes Umfeld und Bakterien, wenn der Körper keine Widerstandskraft hat. Und dann haben sie festgestellt sogar, dass ein Bruch, ein Knochenbruch, bei einem Beamten schlechter heilt als bei einem Fabrikarbeiter. Und zwar warum? Weil der Fabrikarbeiter arbeitet und man auf seinen Körper ist und der Beamte sitzt. Also fast die Heilung eines Beamten dauert die halbe Zeit länger beim Knochenbruch, Beinbruch, als bei einem Arbeiter, Feldarbeiter, Bauern erst recht. Der Bauer kann sich nicht leisten, krank zu sein. Also das zu der damaligen Zeit, in der damaligen Diskussion. Selbst Brüche heilen bei einem, der nicht die Widerstandskraft haben, fast gar nicht oder sehr schlecht. So, das war diese große Diskussion, die beiden hatten. Krankheit und Gesundheit betreffen immer den ganzen Menschen. Aber es kommt von innen. Von innen. Seele, Geist und Leib gehören zusammen. Und jede Erkrankung, wenn wir für Kranke beten, ist ganz arg wichtig, dass wir das wissen, ist eigentlich, zuerst muss man fragen, wo kommt die Krankheit her? Was verursacht die Krankheit? Was hält die Krankheit am Leben? Was macht krank? Was macht einen krank? Und warum ist man krank? Und wenn du dich fragst schon allein, warum bin ich krank? Und dann fragst, an was du krank bist, kannst du sogar feststellen, woran es fehlt. Wenn ich so Herzasthma denke, dann ist die innere Unruhe. Verstehst du, was beunruhigt mich? Was macht mir so Angst? Was ist unbewältigt in meinem Leben? Oder Leberleiden und so weiter. Oder worüber ärgere ich mich so? Was regt mich so auf? Oder Drüsenstörungen. Was will ich nicht abgeben, was halte ich fest? Oder Verstopfung. Schon eine Verstopfung. Was gebe ich nicht her? An was kralle ich mich fest? Angina. Welche Konflikte und Krisen habe ich nicht bewältigt, die in mein Leben eindringen wollen und die nicht hergeben? Und so, jede Erkrankung hat eine Störung in der Seele irgendwo. Eine Störung am Geist. Und das betrifft immer den ganzen Menschen. Und deshalb ist so wichtig, Gott hat den Menschen nicht krank gewollt. Und schon allein, wenn Christen herkommen und sagen, ja, Krankheit ist der Wille Gottes. Krankheit ist nicht der Wille Gottes. Es ist ein Werk des Teufels. Gott hat den Menschen gesund geschaffen. Aber weil der Mensch kann gesund werden und kann gesund sein, wenn er Widerstandskraft hat. Und Gott gibt uns diese Widerstandskraft, dass wir es schaffen. Und wir sollen die Werke des Teufels zerstören, die um uns herum sind. Erkrankung ist immer ein Hinweis, dass etwas in uns nicht in Ordnung ist, dass es die Tür und Tor für den Feind öffnet. Dass etwas da ist, und es gilt auch für alle anderen Dinge, die uns kaputt machen möchten, da ist etwas, was ein Riss, wenigstens ein Riss ist, wo Wasser durchdringt, wo Gifte ausbrechen. Wir können alles in Schach halten. Aber in dem Augenblick, wo ich das nicht mehr in Schach halten kann, ob jetzt Lepra ist oder AIDS ist oder TBC-Erreger ist, Würche und Koch, die haben festgestellt, selbst Menschen, die mit TBC infiziert sind, es muss noch lang bei ihnen nicht Tuberkulose ausbrechen. Man kann eine verkappte Tuberkulose haben, man kann damit leben und 100 Jahre alt werden damit. So, aber wenn der Körper schwach ist und in dem Moment, wo du Schwäche zeigst, bricht es aus. Und wir dürfen keine Schwäche uns leisten. Wir sollen stark sein. Deshalb, die Bibel spricht immer, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Immer wieder diese göttliche Stärke. Ich bin stark. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ständig sich bewusst werden der göttlichen Stärke. Und Jakobus bringt es ganz simpel, Petrus bringt es ganz simpel zum Ausdruck. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und der Teufel flieht. Krankheit hat keine Macht mehr über uns, wenn wir uns zu Gott nahen, uns Gott bewusst werden, dieses Gottesbewusstsein haben. Und das gilt für alle solchen seelischen und körperlichen Leiden. Deshalb hat Jesus ganz gezielt gearbeitet, deshalb heilt alle Krankheiten im Volk, wie er damals gesagt hat, in Matthäus 9 und so weiter. In Matthäus 9 sagt er zu dieser Frau hier, Vers 2, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann regen sich die Leute auf und sagen, wie kann man hier einem Sünden zu vergeben? Wer hat eine Macht, wer hat Autorität, Sünden zu vergeben? Und da diskutieren die Juden darüber, wer hat Macht und Autorität, Sünden zu vergeben? Und dann sagt Jesus, damit ihr wisst, dass es Menschen so eine Macht hat, Sünden zu vergeben, steh auf, nimm dein Bett und gehe heim. So, also, aber zuerst einmal das Problem war die Sünde, die Unordnung, die Rebellion. Und Sünde ist Rebellion gegen irgendetwas. Und gegen irgendetwas, wenn du dich auflehnst, gegen Boss, gegen Pastor, gegen Bruder, Schwester, gegen jede Auflehnung, egal gegen was es ist, wenn du dich auflehnst, gegen die Familie, gegen die Nachbarn, Sünde ist Auflehnung, ist Rebellion. Gegen den Verkehr da, gegen die Hitze, wir können uns auflehnen. Und wenn du dich über die Hitze nicht ärgerst, sondern, und jetzt sagst, Mensch, weißt du, wenn es draußen so heiß ist, wir gehen baden. Und wir arbeiten von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr und dann lassen wir Hitze sein und dann machen wir Pause und dann arbeiten wir ab 6 Uhr wieder. Und dann arbeiten wir wieder bis um 11 Uhr. Also man kann sich einteilen. Oder man kann sich so ärgern und sagen, der da oben, der Petrus und so weiter und dann den Petrus beleidigen noch dabei. Oder wenn es regnet. Weißt du, die da oben wissen sowieso nicht, wie sie machen sollen. Der Bauer braucht Regen und die Urlauber brauchen Sonnenschein. So. Anfangen, du sollst das, was dich ärgert, sympathisch finden. Daraus das Beste machen. Wir leben, und das ist das große Problem, wir leben in einer Abwehrhaltung. Nein, wollen wir nicht. Machen wir nicht und so weiter. Und deshalb sind so viele Menschen unter Spannung. Und diese Spannung reflektiert sich dann auf unser Innenleben. Das schwächt uns, weil wir ständig beschäftigt sind, fernzuhalten. Die sagen, das darf nicht zu mir rankommen. Und das darf mir nicht erfassen und so weiter. Und wir versuchen krampfhaft dann eine Wende herbeizuführen. Wir versuchen das zu verdrängen. Diese Abwehrhaltung macht uns nervös. Und deshalb sagt Jesus, zuerst einmal Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht. Mach dich draus. Sorg dich nicht darum. Verbitterung, Verdüsterung innen drin, dass man einfach sich verbittert und dann wundern wir uns, dass Magenschleimhäute sich entzünden, dass der Magen sich entzündet und dass alle möglichen Magenkrankheiten kommen. Die kommen nur dadurch, dass du dich aufregst. Und jetzt kommt Jesus, also Kraft und Stärke von innen her. Jetzt kommt er mit der Bergpredigt. Deshalb leitet er mit der Bergpredigt etwas ganz Großartiges ein. Er sagt, selig seid ihr, glücklich seid ihr, gesegnet seid ihr, wenn... Und dann sagt er seinen Jüngern, ihr seid ja überglücklich. Ihr seid überglücklich. Und jetzt muss aufpassen, also diese ganze Seligpreisung. Wir sollten uns in Gott erfreuen. Die Freude am Herrn. In Gott. Und die Seligpreisung ist eine Auslegung, wie man sich über Gott erfreut. In die Gegenwart Gottes lebt, hineinkommt, die Macht Jesu genießt und so weiter. In einer der Seligpreisungen ist Matthäus 5, Vers 3. Und nicht nur da, sondern er sagt immer wieder, kehrt es immer wieder, das Himmelreich ist euer. Das Himmelreich ist euer. Der Segen ist euch. Der Sieg ist euch. Und Himmelreich ist immer das Jenseitige, das drüben, auf der anderen Seite, das Unbewusste, das Unterbewusstsein. Das gehört euch, wenn. Und ihr seid des Reiches Gottes teilhaftig, wenn das und das zutrifft. Und viele benehmen sich, und jetzt denke ich so ganz arg wichtig, die innere Ruhe. Viele benehmen sich, als wenn alles verloren wäre. Alles verspielt, alles vermasselt, alles verdorben, alles kaputt, alles verrannt, kein Ausweg. Und genau da kommt dann unser Stress, unsere Katastrophe. Innere Ruhe. Gott abgeben. Euer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Der Hintergrund stimmt bei den meisten nicht. Und weißt du, was der Hintergrund ist? Ja, Mann, oh, tut mir weh, und da tut mir weh, und da tut mir weh. Wir sollten diese ganzen Wehs in Lob und Dank umpolen. Einfach eine andere Richtung. Viele haben vergessen, und das ist, warum die Menschen mit diesen Zipperleins nicht klarkommen. Die meisten Menschen haben vergessen, dass Gott der Herr des Universums ist. Dass Gott alles unter Kontrolle hat. Dass Gott regiert und sie alle Knie beugen müssen und alle Zungen bekennen müssen, dass er der Herr ist. Die wissen den Hintergrund nicht. Der Hintergrund ist bei denen schwarz, dunkel, düster, trüb, finster, bitter. Sie sind in der falschen Richtung gepolt. Sie gehen ganz verkehrt. Also, deshalb sagt Jesus, selig seid ihr, wenn, ich komme nachher noch auf ein paar Gedanken, worauf es ankommt. Deine Welt ist Gottes Welt. Deine Probleme sind Gottes Probleme. Wenn du das mal so gesehen hast, kannst du schlafen gehen. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Da gibt es ein Lied im Pfingstjubel. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Dann hat jemand noch, während wir es so gesungen haben, hat es einfach noch nebenbei gedichtet oder weiter gesagt, deshalb können wir auch ganz getrost schlafen gehen. Weil es seine Sache ist, kannst du schlafen gehen. Du musst Gott nicht verteidigen. Wir machen uns kaputt, wenn wir Gott verteidigen. Lass doch einen Löwen raus aus dem Zoo. Der wird sich schon selber durchkämpfen. Der wird schon sein Futter selber finden. Denk nur an Bruno. Der hat seinen Weg selber gefunden zwischen Österreich und Bayern und wäre bloß noch nur in Österreich geblieben. Dieser Bär, der erschossen worden ist. Der Hintergrund ist wichtig. Weißt du, dass deine Welt Gottes Welt ist? Dein Leben Gottes Leben ist? Deine Kraft Gottes Kraft ist? Dein Sieg Gottes Sieg ist? Wenn du siehst, also es ist nicht mein Kampf, sein Kampf ist es. Und jetzt sagt Jesus in Lukas Kapitel 6, Vers 20, das ist eine der ersten Seligpreisungen. Lukas 6, Vers 20. Selig seid ihr Bettler. Wir sind ja in der Gebetsstunde heute. Selig seid ihr Bettler. So klingt es. Ihr Armen. Was sind arme Bettler? Selig sind die Schwachen. Selig sind die Kleinen. Selig sind die Ohnmächtigen. Selig seid ihr Bettler. Wir stoßen uns an diesem Wort Bettler. Keiner will Bettler sein von uns. Wir sind alles reiche Leute. Aber du sagst, dass du lebst. Und das und so weiter und behauptest, dass du lebst und weißt nicht, dass du nackt, bloß, jämmerlich und elend bist. Das ist unser wahrer Zustand. Bettler fühlen sich immer wie Bettler. Sind arm, sind abhängig. Aber Bettler, das ist das wahre Menschsein. Wenn du das entdeckt hast, Bettler, das ist das wahre Menschsein. Immer strecken wir unsere Hand aus zum Herrn und müssen unsere Hand ausstrecken. Immer mit diesem leeren Gefäß kommen. Das ist unsere Existenzform vor Gott. Immer mit leeren Händen kommt schon wieder alles aufgegessen, schon wieder alles verbraten, schon wieder alles verheizt, schon wieder alles vernascht, schon wieder alles vertan, schon wieder alles ausgegeben, wieder neuen Zahltag, wieder neue Rente, neuen Zuschuss, wieder neue Spritze. Und Jesus sagt, arm am Geist, selig sind die Bettler, die arm am Geist sind, nicht die Dummen und Verrückten, sondern arm, die immer, die haben keinen Geist, also immer wieder Geisteskraft. Und du siehst, Geist ist so wichtig für unsere Seele. Arm am Geist, am Gottesgeist. Die brauchen immer was Göttliches. Ihnen fehlt es an diesem göttlichen Beistand, göttlichen Trost, göttliches Wort, göttlichen und so weiter. Sie sind aufgeschlossen und sind offen. Und ein Bettler, der sagt immer Danke. Das ist also, was ein Bettler sagt. Und je mehr er dankt, desto mehr bekommt er. Und als Bettler, ich denke, auch wenn wir heute Nachmittag beten, als Bettler, wir haben nichts zu verlieren. Wir können nur gewinnen. Wir können nur bekommen. Also wir können nichts verlieren. Uns kann nichts passieren. Willi hat immer so schön gesagt, also was, wenn du geheilt wirst? Wenn es funktioniert? Was, wenn? Also, als Bettler. Wir kommen zu Gott als Bettler. Dann sagt er in Kapitel Lukas 6, Vers 21, selig seid ihr Hungernden, die ihr Hunger habt, dürstet und so weiter. Selig seid ihr. Du siehst also von innen, Hunger kommt von innen heraus. Ist also etwas, was aus dem Bauch, aus dem Inneren unseres Menschseins kommt. Dieses Begehren nach Wasser, wie der Hirsch lechzt nach Wasser. Nach Wasser verlangen, dich brauchst. Glückselig seid ihr, denn ihr werdet gesättigt werden. Du kannst nicht gesättigt werden, solange nicht der Hunger da ist. Dieses brennende Verlangen. Die Durstenden. Und zwar dursten nach Gerechtigkeit. Ich habe am Sonntag gesagt, Mammon, also es gibt zwei Mächte, die Welt regiert, die Gerechtigkeit Gottes und Mammon ist die Ungerechtigkeit. Alles, was Mammon ist, alles, was mit Mammon zu tun hat, ist Ungerechtigkeit. Und die Welt wird von den Starken regiert, den Übermächtigen und so weiter. Hungert, die da hungern und dursten nach Gerechtigkeit. Und wir brauchen diesen Durst, sonst verschmachten wir. Jetzt bei der Hitze, viel trinken. Unzufrieden sein mit der Welt. Das ist also unser wahres Menschsein. Unzufrieden mit sich selbst. Unzufrieden mit der Gemeinde. Unzufrieden mit den Umständen. Unzufrieden mit der Entwicklung. Wachst so langsam. Ich tue zu wenig. Hunger, Verlangen, Sehnsucht. Sehnsucht, dieses Hungern und Dursten, dass es Übereinstimmung ist. Gerechtigkeit ist nichts anderes als Übereinstimmung zwischen dem, was Gott für mich geplant hat, im Original vorgesehen hat und was jetzt in der Kopie hier ausgeführt wird. Hunger und Sättigung sind eins und dasselbe. Hunger und Sättigung, eins und dasselbe. Glückselig ist der, der Hunger hat, nicht weil er Hunger hat, sondern weil er gesättigt wird. Das ist das Geheimnis. Hunger, das ist nichts Besonderes, aber satt werden, selig sind die satt werden, die in Gott das finden, was sie suchen. Wir dürfen diese innere Ruhe von Gott erfahren. So wie der Hunger von selber kommt, so darfst du viele Sachen erwarten, dass sie von selber kommen. Und immer wenn es von selber kommt, das ist dran. Die Zeit ist dran, dass es passiert. Und aus der Berührung zu Jesus entwickelt sich etwas Wunderbares. Das Reich Gottes kommt automatisch. Wenn wir Jesus berühren, fließt seine Kraft durch unser Leben, sein Geist, sein Odem, wenn wir ihn berühren. Oder Matthäus 5, Vers 7. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Sehe und du wirst ernten. Das Gute setzt sich durch. Die Barmherzigen erlangen Barmherzigkeit. Zwar jetzt im Augenblick sagst du vielleicht, das kann ich nicht absehen. Das ist vielleicht nicht so. Aber ich bin überzeugt, dass es so sein wird. Weißt du, wenn du Liebe, Gottes Liebe weitergibst, kommt es wie ein Bumerang wieder zu dir zurück. Die Liebe Gottes. Je mehr ich die Menschen liebe, die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Je mehr ich die Menschen liebe, desto mehr kommt es irgendwie auf mich wieder zurück, in welcher Form auch immer. In dieser Welt oder in der anderen Welt, je nachdem, gar nicht so wichtig, wo. Wir leben ja als Gläubige wir sind zwischen Welten. Wir pendeln zwischen zwei großen Welten, diese Welt und die andere Welt, Gottes Welt. Wer Gottes Liebe empfangen hat, der hat Verbindung mit Gott, der hat Frieden. Der gibt Frieden, der hat Liebe, der gibt Liebe, der hat Glück, der gibt Glück, der hat Sinn. Empfangen und ergibt Sinn weiter. Frieden mit Gott. Vielleicht haben wir schon das Bild von Michelangelo gesehen, der Erschaffung des Adams. Das ist der liebe Gott. Und dann ist der Adam, der gerade noch gar nicht da ist. Und dann berührt der Finger Gottes den Adam. Und dann geht wie ein Blitz die Kraft Gottes in den Adam hinein. Und so ist es auch. Nur eine Fingerberührung Gottes. Da geht die Kraft Gottes in unser Leben hinein. Und genau das ist es. Kraft durch Hitler hat einmal gesagt, oder im Dritten Reich gab es eine Aktion, Kraft durch Freude. Kraft durch Gott. Kraft durch Gott. Kraft durch den Heiligen Geist. Kraft durch Freude ist nichts anderes, wie es irgendwo aus der Bibel mal abgeleitet. Weißt du, der Teufel hat ja die Christen bestohlen, Kraft durch Freude. Was für Freude haben die da gehabt im Nationalsozialismus? Aber wir haben echte Freude. Die Freude am Herrn. Wir kommen wieder zu diesem Punkt zurück. Kraft durch Freude. Kraft durch die Freude Gottes. Dann, glückselig sind, und ich könnte jetzt die Gott berühren, die mit Gott leben, die mit Gott wandeln, die sind glückselig. Oder die reines Herzen sind. Hast du schon drüber nachgedacht, was reines Herz ist? Ich habe nachgeguckt, versucht die Wurzel zu finden zum reinen Herzen. Was ist reines Herz? Reines Herz heißt leeres Herz. Und da kommen wir wieder zu der ersten Seligpreisung. Selig sind die geistig arm sind. Oder arm am Geist sind. Die leer sind. Die bedürftig sind. Die abhängig sind. Reines Herz heißt leeres Herz. Ist dein Herz leer, Gott? Sauber, geputzt. Jetzt kannst du kommen. Jetzt kannst du einziehen, Herr Allmächtiger. Stark sein durch die innere Reinheit. Innerlich rein sein. Klar sein. Leer sein. Ausgeglichen sein. Ausgewogen sein, ausbalanciert sein, innen drin. Und Jesus preist solche Menschen. Dann preist er in Matthäus 5, Vers 5, die Sanftmütigen, die werden das Erdreich besitzen. Und ich habe gesagt, Kraft durch Stille, durch Ruhe. Und die Sanftmütigen, was ist ein Sanftmütiger? Ja, vom Englischen her habe ich nachgeguckt, also in der englischen Übersetzung, wie es dort heißt, und dort heißt es von den Sanftmütigen, selig sind oder ja gesegnet sind die Sanftmütigen. Dort heißt es nicht sanftmütig, sondern die Ruhigen, die ruhig sind. Die werden das Erdreich besitzen. Klingt total anders. Zwar das Gleiche, aber viel tiefer. Die Ruhigen, die in die Ruhe Gottes eingegangen sind, die nicht mehr stressig sind oder gestresst sind. Und da werden die Ruhigen gepriesen. Selig oder gesegnet sind die Ruhigen. Die innerlich sicher sind, abgesichert sind. Was soll mir passieren? Ich bin in der Hand Gottes. Ich kann nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Gott kennt mich, Gott sieht mich und so weiter. Die innerlich aufgeräumt sind. Reines Herz. Aufgeräumt. Da hat alles seinen Platz. Die still in sich selbst geworden sind. Die sich nicht mehr verteidigen. Wir schreiben immer Briefe nachts. Kündigung. Oder Einspruch. Oder Widerspruch. Oder was es auch immer sein mag. Der Teufel möchte uns aus der Ruhe Gottes bringen, aus diesem Frieden Gottes, der inneren Ruhe, der inneren Stille. Und er versucht uns zu jagen. Das muss erledigt werden, das muss gemacht werden, das und so weiter. Und wir lassen uns, und wir sind so dumm, wir lassen uns treiben. Wir lassen uns engagieren von ihm. Aus der Ruhe Gottes herausleben, aus der inneren Ruhe heraus, aus der Ruhe heraus handeln. Alles, was zu hektisch ist, das muss heute noch erledigen. Unterschreib keinen Vertrag, wo du heute noch unterschreiben musst. Das ist sowieso gar nicht koscher. Ein Vertrag, wo du sofort, dann kriegst du Schrott geliefert. Oder da ist ein Haken dran. Nein, lass dir Zeit. Gott hat viel Zeit. Der Teufel will uns verunsichern. Dieser Haken oder dieses Filetstück, das verlierst du und das kriegst du nie mehr wieder. Ein Sonderangebot wie heute gibt's nicht mehr. Aber das ist der Feind, wie der arbeitet. Aber du hast verkauft. So, oder wollte was verkaufen? Okay. Weißt du, der Teufel will uns mit Problemen beeindrucken. Genau das, auch das ist aus der Ruhe bringen, erschrecken. Was, es gibt bald den dritten Weltkrieg. Wir sollen aufgeregt werden. Und der Teufel weiß ganz genau, was uns Schlaflosigkeit und Unruhe raubt, uns unglücklich und krank macht. Und genau das versucht er uns einzuimpfen. Er weiß, was uns Magen Leiden verursacht, worüber wir uns ärgern. Und die Taktik des Feindes ist, Panik. Panik in unser Leben zu bringen. Das kommt von diesem Hirtengott Pan, der mit dieser Querflöte da pfeift und die Schafe durcheinander bringt, die Ziegen vor allem durcheinander bringt, nicht Schafe, Ziegen. Ziegengott ist das. Und er pfeift da und die zerstreuen sich und verlieren den Kopf und so weiter. Und genau das ist, was der Teufel möchte, dass du den Kopf verlierst. Dass du aus dem Bauch heraus entscheidest, nicht mehr aus dem Kopf. Aus der Ruhe, aus dem Frieden heraus. Zeigt dir die Auswegslosigkeit, alles ist zu, nichts mehr läuft. Ihr sollt stille sein und erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann, ich will für euch streiten. Und ihr sollt stille sein. Und das genau das ist, was der Teufel den Israeliten am Roten Meer verursachen oder veranlassen wollte, ist, dass sie den Kopf verlieren. Moses plärrt, liegt auf sein Angesicht. Und genau das ist es, was, wenn Probleme sind, soll es aufhören, zwei Sachen. Klageweiber raus, soll es aufhören zu plärren. Und Gott sagt zu Moses, hör auf zu weinen, hör auf zu schreien. Hör auf zu schreien. Das ist das Erste. Da solltest du nicht aufhören und sagen, Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Und dann den Namen Gottes noch missbrauchen dabei. Du solltest ganz still sein. Und was interessant ist, was macht Gott? Oder was sagt Gott bei Moses? Steh auf, nimm deinen Stab, nimm deine Berufung, nimm deine Autorität. Am Freitag werden wir darüber sprechen, noch mehr, was die Autorität ist. Ich habe ganz tolle Erkenntnisse, die ich euch weitergeben möchte über Autorität. Nimm deinen Stab, spalte das Wasser, steig auf den höchsten Felsen, wo du das Wasser übersiehst und spalte das Wasser und geh hindurch. Hör auf zu plärren. Genau das ist, hör auf zu plärren. Hör auf, also in dem Augenblick, Weißt du, wo mein Kind unten zittert, dann bist du kurz vorm Nervenzusammenbruch, wenn es anfängt zu zittern. Hör auf, kurz vorm Nervenzusammenbruch zu sein. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ganz, ganz ruhig bleiben. Sich in die Hände Gottes fangen. Herr, ich bin doch dein Geschöpf. Ich bin doch dein Kind. Du hast mich bei deinem Namen gerufen. Und du sagst, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Was soll's passieren? Lass doch die Welt untergehen. Die Welt geht sowieso nicht unter. Bis die Welt explodiert, ich werde schon noch einen Trumpf finden, wo ich drauf irgendwie so einen Floß finden, wo ich mich retten kann. Und du wirst irgendwo eine Möglichkeit finden. Die Welt wird nicht untergehen. Denn in der Bibel steht, die Welt bleibt ewig bestehen. Das System wird untergehen. Und so weiter. Und die Werke der Menschen, was sie gebaut haben. Der Turm wird zusammenkrachen. Standbild wird zusammenkrachen. Aber der Herr wird sein Reich aufrichten. Und das Reich wird kein Ende sein. Also Atomkrieg oder und dergleichen. Mark Twain hat gesagt, ich habe so viel Angst und Ängste gehabt in meinem Leben und nicht einmal ein Zehntel von dem in Erfüllung gegangen, wovor ich mich gefürchtet habe. Panik. Der Teufel will nur Panik bringen. Nur Panik in dein Leben bringen. Und je mehr Panik in dein Leben hineingebracht hat, desto mehr Autorität hat er in deinem Leben. Du bist stark durch die innere Ruhe. Durch die innere Ruhe. Die Hand Gottes ist da. Der Finger Gottes. Schon allein der Finger Gottes ist so stark und so mächtig. Drei Arten der Ruhe. Und in dieser Ruhe sollten wir heute eingehen, wenn wir beten. Diese Musik, ich mag diese Musik, sie beruhigt einen. Und Gott will uns beruhigen. Was macht deine Mutter, was hat die Mutter gemacht, wenn er so Kind geschrien hat oder Schmerzen am Bett und geschaukelt und ein Liedchen gesungen? Und einfach beruhigt. Gott will uns beruhigen. Die stärkste Waffe, das stärkste Mittel, die stärkste Methode, die Gott uns anwendet und bei uns anwendet, ist beruhigen. Und deshalb hat auch Jesus, wenn er den Menschen begegnet, bevor er den Menschen ein Wunder tut oder irgendetwas macht oder etwas sagt, fürchte dich nicht, beruhige dich. Hab doch keine Angst. Mach doch nicht die Hosen voll oder renn nicht davon oder versteck dich nicht. Fürchte dich nicht. Egal was passiert, ich bin's. Selbst wenn du, und weißt du, Leute haben Angst vom Teufel, aber du sollst dich vor Gott nicht fürchten. Gott macht keinen Fehler. Gottes Gedanken sind nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens. Gott hat ganz andere Gedanken. Vom Teufel, weißt du, da fürchten wir uns nicht. Ach, guck mal. Und dann respektieren wir und dann ehren wir und reden darüber und erzählen. Wir sollten eigentlich, und das ist bei Stille sein, wir sollten über negative Dinge nicht reden. Also hör auf zu plärren. Hör auf zu klagen. Jetzt diese ganzen Klageweiber raus mit euch. Obwohl das wirklich schlimm ist. Da ist der Junge gestorben, da ist das Mädel gestorben, da ist der Lazarus gestorben. Die sind alle verreckt. Und es ist wirklich furchtbar. Es ist grausam. Liebe Menschen sind einem entrissen worden. Und Jesus schmeißt sie alle raus. Jetzt kein Mitleid, kein falsches Mitleid. Weißt du, der Teufel möchte uns falsches Mitleid einimpfen. Ach, du Ärmste. Und ihr müsst ja sehen, wie Orientalen, wie die klagen. Das kann ich gar nicht vormachen, weil das dann so komisch auf dem Lautsprecher kriegen. Und so weiter. Also, ich war auf orientalische Beerdigungen. Das ist grausam. Das ist grausam. Dann, selbst wenn du nicht heulst und nicht am Wasser gebaut bist, du heulst. Verstehst du, wie die Weiber dann nachher heulen und weiter. Das sind ja Spezialisten, Profis, so wie bei uns bei Beerdigung Lieder gesungen sind, Ave Maria und sonst was. So sind dort Profis, die beklagen. Der Ärmste, ach was der? Und so weiter, wird bemitleidet und aber noch so in heulerischem Ton, dass dir schon beim Zuhören die Tränen kommen. Und genau das ist das, was der Teufel möchte, dass du schon beim Angucken anfängst zu plärren. Hör auf zu plärren, Moses. Nimm deinen Stab und geh. Ergreife deine Berufung. Ergreife dein Amt, ergreife das, was ich dir gegeben habe und marschiere. Hier, drei Arten der Ruhe, die Gott uns gibt. Mehr gibt es nicht. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Matthäus 11, 28. Und hier drei Arten. Ruhe für die Seele, Ruhe für den Geist, Ruhe für den Körper. Und das geht's. Wir sollen in die Ruhe Gottes eingehen. Und in Folge Gottes nach Hebräer ist noch eine Ruhe vorhanden. 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Der Herr will uns Ruhe geben. Halleluja. 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Wenn du geheiligt bist, durch und durch. In der Gegenwart Gottes bist, durch und durch. In der Herrlichkeit Gottes bist, durch und durch. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und bewahre euren Geist samt Leib und Seele unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Er aber, der Gott des Friedens, heilige uns durch und durch. Weißt du, wie ein Schwamm sollst du durchdrungen werden von der Heiligkeit, dem Frieden Gottes Und Gott will, dass unser Geist unversehrt bleibt, dass unsere Seele unversehrt bleibt und unser Leib unversehrt bleiben. Die müssen unversehrt bleiben, bis der Herr Jesus wiederkommt. Also drei Arten der Ruhe, drei Arten, die ganze Bedrückung von uns weicht. Es gibt drei Arten von Müdigkeit. Ich kann nicht mehr. Sag doch deinem Gott ab. Kennen wir doch das eine. Oder ich bin auch nicht besser wie die anderen, Elia. So, diese Möglichkeiten und so weiter, wo der Körper schlaff wird, müde wird. Drei Arten der Müdigkeit. Ich streife nur ganz schnell, also wie gesagt, ich bin auch nicht besser wie die anderen. Mir ist das auch nicht besser gehen wie den anderen und so weiter. Sich selber aufgeben. Und das ist, was der Teufel möchte, dass du dich selbst aufgibst. Gott gibt dich nicht auf und wird nie und nimmer aufgeben. Aber er möchte erreichen, dass du dich selbst aufgibst. Bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Und dann gibst du dich auf und dann geht's bergab. In dem Augenblick, wo du ein bisschen nachgibst, ein bisschen aufgibst, geht's mit dir bergab. Und zwar wie gebuttert, wie geschmiert, wie geölt. Da brauchst du nicht mehr beten. Also da musst du erstmal umdenken dann. Und dann musst du dich an irgendetwas festhalten, an irgendeinen Strohhalm. Markus Kapitel 6, Vers 31 und 32. Und er sprach, also deshalb ist es für den Körper wichtig, diese körperliche Ruhe. Deshalb haben wir auch Urlaub. Und ich gönne euch einen Urlaub. Und er sprach zu ihnen, Markus 6, 31, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. An eine einsame Stätte. Geh nicht in Versammlung, hat er gesagt. Oder geh nicht in eine Konferenz. Oder geh nicht auf irgendeine Großveranstaltung. Oder Love Parade. Oder sonst noch wohin. Geh an eine einsame Stätte und ruhe ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht genug Zeit zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein, die Jünger. Du musst auch mal, weißt du, das ist so schön. Vielleicht nimmst du ein Tretboot oder Paddelboot und fährst mal raus. Mal eine einsame Stätte am Wasser. Vielleicht ist das noch der einzige Platz, wo du unerreichbar bist. Ohne Telefon und ohne Handy, ohne Computer. An eine einsame Stätte. Du brauchst Einsamkeit. Dein Geist braucht Einsamkeit. Denn nur so stark, wie du in der Einsamkeit bist, bist du so stark auch in der Wirklichkeit. Einsamkeit. Jesus kam zu den Seinen dann nachher an einem einsamen Ort, lesen wir weiter. Er begegnete den Jüngern dort an einem einsamen Ort. Dort gab's keine Arbeit, keine Leute, keine Terminpläne, kein Tempel, kein Opfer. Eine einsame Stätte. Er sagt, geht dorthin, sucht euch diese einsame Stätte. Wir sollten auch, um zu dieser inneren Ruhe, zu dieser inneren Kraft hinzukommen, wir sollten aufhören, uns mit Eile, weißt du, Dinge mit Eile zu erledigen, schnell, sofort, heute. Weißt du, der Teufel versucht uns unter Druck zu setzen, versucht uns einzuschüchtern, wenn wir nicht genug folgen. Wir sind nicht, er will den Stecken des Treibers zerbrechen, wir sind kein Treibholz. Und wir werden nicht getrieben. Wir dürfen nicht, uns nicht treiben lassen von niemand, auch nicht vom Wort Gottes, wenn wir in der Bibel lesen. Weißt du, der Teufel kann uns das Bibelwort so scharf machen, dass das wie Pfefferone wirkt. Psch, du rennst. Du musst, nein, beim Kommunismus und überall, da musst du, aber hier, Eile. Geht an einem einsamen Ort, sich zurückziehen. Die Welt geht trotzdem weiter. Und Jesus sagte, einige von euch brauchen eine einsame Stätte. Das hat er gesagt hier. Geht, zieht euch zurück. Allein sein. Und es ist nicht, allein sein ist nicht, wenn man in der Schlange im Stau steht. Das ist nicht allein sein. Oder am Flughafen, wo also ein großes Gedränge ist. Oder, Kreuzfahrtjacht, wo nur Unterhaltung ist. Allein sein ist, wo ich mit Gott sein kann. Was es auch bedeutet. Viele Menschen können nicht mehr abschalten. Können auch nicht mehr abgeben oder loslassen. Das ist ganz arg wichtig. Allein sein mit Gott. Und wir wundern uns, warum wir im Reich Gottes so wenig leisten und so wenig erreichen, weil wir nicht aus der Einsamkeit, aus der Stille heraus, vom Berg herabkommen. Viele sind wie Elia, 1. Könige 19, Vers 5 bis 8, überfordert. Überfordert. Die haben sich verausgabt, auch für Gott. Leergebrannt, geistig. Herr, ich habe geeifert um dein Werk, um deine Sache, sind fertig, erledigt, erschlagen. Sie wollen nur noch sterben, wenn es schon alles vorbei wäre. Weißt du, was du brauchst? Und das war Elia. Eine Portion Schlaf. Eine Portion Schlaf. Vorhänge zu, Jalousie runter, Fenster ein bisschen auf. und eine Portion Schlaf. Spurgeon, einer der großen Prediger, der hat Depression bekommen. Das ist irgendwie eine Dummheit passiert in seiner Konferenz und seiner Versammlung. Da hat eine riesige Halle gehabt mit über 10.000 Sitzplätzen. Und dann ruft einer Feuer. Und damals, das ist also 1800 und noch was, wenn da Feuer ausbricht. Und natürlich brach eine Panik aus und 40 Menschen kamen um. Und dann hat er sich Vorwürfe gemacht, in meinem Gottesdienst sind 40 Menschen zu Tode getreten, obwohl kein Feuer ausgebrochen ist. Nur weil ein Dummkopf, also einer, der den Gottesdienst stören wollte, plötzlich ganz laut rief, Feuer. Und so weiter. Und er wusste sich nicht mehr zu helfen. Und er ist so ähnlich fast wie Elia, kam nicht mehr weiter. Und er hat gesagt, Herr, was soll ich tun? Und dann hat Gott zu ihm gesagt, Spörtchen, schlafen gehen. Und der hat 48 Stunden durchgeschlafen. Und einen ganz tiefen Schlaf gehabt. 48, also volle zwei Tage durchgeschlafen. Und am nächsten Tag war er aufgewacht, war er fit und sagt, Herr, jetzt kann ich dir wieder dienen. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Und vielleicht brauchst du 48 Stunden Schlaf oder 24 Stunden. Und dann wird deine Seele wieder zu dir kommen. Bei den meisten, die meisten Leute haben die Seele verloren, die haben gar keine Seele mehr. Und die Bibel sagt, deine Seele muss unsträflich bewahrt werden und dein Leib und dein Geist bis auf den Tag Christi durchschlafen. Ich denke, ganz, ganz arg wichtig. Gott will, dass wir in ihm ruhen, passiv werden. Und vielleicht ist gerade Urlaubszeit, du hast Urlaub, schlaf mal 48 Stunden durch. Also du sollst nicht am Freitag schlafen und nicht am Samstag, wenn wir Gottesdienst haben, aber du kannst am Montag schlafen und am Dienstag. Das ist eine gute Zeit, Montag und Dienstag durchschlafen. Sonntagabend fangst du an. Okay, wir haben uns verstanden. Gesundes Leben kommt nicht von ungefähr. Lass uns drüber nachdenken. Geistliche Gesundheit kommt nicht von ungefähr. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Weißt du, nachts, das ist unser Organismus auf Standby geschaltet. Und aber in dieser Zeit arbeitet auch Gott an uns. Dieses Geborgensein in Gott. Deine Seele muss zur Ruhe kommen. Deine Seele ist nicht nachgekommen. Du bist so stressig, das ganze Leben so immer nur gehetzt. Deine Seele ist nicht mit nachgekommen. Das ist eine interessante, nette kleine Geschichte von irgendeinem Missionar. Der hat Träger gehabt von Eingeborenen und plötzlich bleiben die Eingeborenen am Wegesrand sitzen und gehen nicht mehr weiter. Und die müssen aber noch ein Ziel, die haben noch ein Ziel zu erreichen. Und der Missionar sagt, auf, wir müssen gehen. Dann sagen die Eingeborenen, nein, wir können nicht, es geht nicht mehr. Sagt, doch, das geht, also ihr könnt und so weiter. Nein, das geht nicht mehr. Du hast uns so gehetzt und so getrieben, wir sind so weit gerannt und so schnell gerannt, unsere Seele ist nicht mitgekommen. Jetzt muss man warten, bis die Seele nachkommt. Deine Seele muss nachkommen. Das ist vielleicht so, die Eingeborenen wissen vielleicht mehr vom Leben und von der Philosophie als manche gebildete Menschen, manche gebildete Christen. Deine Seele muss mitkommen. Und du wunderst dich so verbraucht, so verschossen, so verarbeitet, so verausgabt. Deine Seele muss mitkommen. Deine innere Gesundheit. Wichtig. Es liegt sehr viel. So wie man sich bettet, so liegt man auch. So wie man sich in Gott fallen lässt, wie man innerlich ist, wie man sich bettet, entspannt, zufrieden, dankbar, fröhlich, gelassen, getrost. So wie die Seele nachts ist, so ist dein Tag. Wie dein Geist nachts ist, so ist dein Tag. Wie der Körper nachts ist, so ist auch der Tag. Das gilt auch für Menschen, die manchmal was Schreckliches erleben, bedroht werden, sich in Gott fallen lassen. In Gott ruhen und Gott arbeiten lassen. Also du musst nicht kämpfen für dein Problem. Und ein Mann, der sehr viele Probleme hatte, das war Hiskia. Ich will diesen Mann auch ganz schnell aufgreifen. Auch Menschen Gottes haben Probleme. Könige Gottes. Sogar die alles recht machen, die Gott lieben von ganzem Herzen. Und da ist dieser Brief von Sennherib, diese Bedrohung. Du wirst fallen. Und eigentlich, da zählt er auf alle anderen Könige und zählt alle Könige ringsherum, die gefallen sind. Und du wirst auffallen. Dein Gott wird auch nicht helfen. Guck mal, im Norden, die Israeliten haben auch geglaubt, sie werden stehen bleiben. Sie sind auch gefallen. Du wirst auch fallen, Hiskia. Bilde nichts ein. Also vor mir hat schon noch jeder kapituliert. Dieser Goliath, der dominiert. Du wirst fallen. Und dann kriegt er so ein Schreiben noch schriftlich, nicht nur mündlich, das reicht nicht, sondern schriftlich noch. Und was macht er? Er nimmt dieses Schreibstück oder das Papierstück, geht ins Heiligtum, legt es vor dem Herrn hin. Du kennst diese Geschichte, Jesaja 38. Und dann breitet es Gott aus. Und in dieser Nacht ging der Engel des Herrn aus und hat 180 oder mehr, 1000 Tote gab es. Wie das auch immer zustande kommt, ist mir dahingestellt. Aber auf jeden Fall, Gott hat für Hiskia gestritten. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Kraft durch die Ruhe. Er ließ sich in Gottes Hand fallen. Ich kann sowieso nichts machen. Ich habe schon alles gemacht, was ich als Mensch machen kann. Tunnel gebaut, Stadt befestigt, alles gut eingerichtet. Aber ich habe mein Möglichstes getan. Ich kann die Stadt nicht bewahren. Ich kann der Stadt nicht helfen. Gott, und jetzt ging die Nacht. Und in der Nacht, wo der schlief, hat Gott gehandelt. In der Nacht, wo er schlief, hat Gott gehandelt. So wie seine Errettung, so kann auch deine Errettung werden. Und ich darf dir eines sagen, von innen, du musst durchringen in deine Situation. Gott hat alles im Griff. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Deines Lebens, deines Weges, was es auch immer sein mag. Und erkenne, wozu du da bist. Was ist die Vision und die Bestimmung deines Lebens? Wenn du das erkannt hast, ich bin von Gott berufen, von Gott erwählt für einen ganz bestimmten Auftrag, für eine ganz bestimmte Funktion. Ich freue mich auf den Herrn und ich erfülle den Auftrag. Ich diene dem Herrn mit Freuden. Freue mich auf den Herrn, halt mich an den Herrn. Wenn du dich an Gott hältst, hält Gott sich an dir. In dem Maß, wie du dich an Gott hältst, in dem Maß hält es sich an dir. Und nach Lukas Kapitel 10, Vers 19, hat jeder von uns eine Bestimmung von Gott. Ich werde am Freitag darüber mehr sagen, aber heute streife ich nur zu. Und die Bestimmung ist, wir sollen die Werke des Teufels zerstören. Die Werke des Teufels an uns, in uns, um uns, über uns, unter uns. Die Werke des Teufels zu zerstören, das ist unser Auftrag. Der Teufel ist unser Feind, er ist unser Gegner, unser Widersacher. Dazu sind wir von Gott her bestimmt, die Werke des Teufels zu zerstören. Dazu gab Jesus Vollmacht und Autorität. Und unsere Errettung ist Gottes Bestimmung, dass ich gerettet werde, dass ich aus dem allen rauskomme, dass ich das Reich Gottes ererbe, das ist Gottes Bestimmung für mein Leben. Und deshalb kann ich ganz ruhig und ganz getrost werden, denn ich weiß, das ist meine Bestimmung. Ich komme raus, ich werde es überwinden, ich werde es schaffen, mit Gott wird es gehen. Unsere Bestimmung ist, und du musst deine Bestimmung erkennen, weil du das erkannt hast, und ich bete, dass der Heilige Geist es fertig bringt, heute Nachmittag deine Bestimmung zu erkennen, furchtlos zu sein. Fürchte dich nicht. Furchtlos zu sein, das ist deine Bestimmung. Sorgenfrei zu sein, das ist deine Bestimmung. Ohne Sorgen, ohne Kopf zu zerbrechen. Du musst planen, du musst überlegen, du musst etwas unternehmen. Und Menschen, die mit Gott leben, sie sind super aktiv. Die sind die aktivsten Menschen auf dieser Erde, die es gibt. Die sind kreativ, die sind voller Action, die haben was los, die haben Elan, die haben Pep, aber die überlassen alles Gott. Es ist ein sehr widersprüchliches Leben. Ich werde euch zeigen am Freitag, da müsst ihr hin, dieses Thema. Freitag ist das Thema Vollmacht. Vollmacht zu handeln, wie man in Vollmacht lebt, wie man in Vollmacht handelt. Das ist nur der Einstieg, heute ist nur der Einstieg zu dem. Das ist noch nicht also der Durchgang. So, unsere Bestimmung ist, Reich Gottes zu ererben. Unsere Bestimmung ist, gesund zu sein. Also wenn du diese Bestimmung begriffen hast, ich bin gesund, bestimmt worden, um gesund zu sein, nicht um im Krankenhaus zu gehen, nicht den Ärzten das Geld in die Tasche zu schieben. Ich bin nicht dazu da, Medizin zu schlucken, ich bin da, um gesund zu sein. Das ist meine Bestimmung. Und ich bin dazu da, um stark zu sein, um dem Teufel zu widerstehen, die Stirn zu bieten, den Goliath zu erledigen. Ich bin dazu da, ich bin von Gott bestimmt, erfolgreich zu sein, nicht zu was anderem. Ich bin dazu da, um gesegnet zu sein. Das ist meine Bestimmung, dass ich den Segen ererbe, den Segen weitergebe, den Segen verarbeite und den Segen mit dem Segen haushalte. Ich bin dazu da, dass ich in Fülle lebe. Das ist meine Bestimmung. Meine Bestimmung ist in der Seligpreisung. Wir haben fast 40 Seligpreisungen im Neuen Testament. Fast 40. Ich bin dazu da, um glücklich zu sein. Glückselig. Also ich bin dazu bestimmt, das ist also Gottes Wille. Also und ganz viele Seligpreisungen aus dem Mund Jesu, auch durch die Offenbarung, in der Apokalypse. Ich bin dazu da, in der Gegenwart Gottes zu leben, das ist meine Bestimmung. Woanders möchte ich gar nicht leben. In der Gegenwart Gottes, vor seinem Angesicht wandeln, das ist meine Bestimmung. Meine Bestimmung ist, dem Verderben zu entgehen, dass ich da nicht umkomme, dass ich nicht zu Schanden werden. Und wenn du Gott vertraust und an deine Bestimmung glaubst, ich werde nicht zu Schanden werden. Kinder Gottes, die kommen durch. Auch wenn sie vielleicht Blamage einstecken müssen, aber wir werden nicht zu Schanden. Auch wenn wir gedemütigt werden, wir werden nicht zu Schanden. Unsere Bestimmung ist, dass wir dem Verderben entgehen, dem Tod entgehen, der Hölle entgehen. Und unsere Bestimmung ist, voll Heiligen Geistes zu sein. Das ist unsere Bestimmung. voll Heiligen Geistes zu sein. Und morgen, Freitag machen wir dann weiter über an unserer Bestimmung, dass wir einfach gesegnet werden. Und vielleicht hast du heute noch irgendwo Mangel in deinem Leben. Deine Bestimmung ist, in der Fülle Gottes zu leben, im Reichtum Gottes zu leben, im Segen Gottes zu leben. Das ist unsere Bestimmung. Im Reich Gottes zu sein, Teil des Reiches Gottes zu sein, Teil der Herrschaft Gottes zu sein, das ist unsere Bestimmung. Dazu hat uns Gott erwählt, dazu hat Jesus den Preis bezahlt, dazu ist alles geschehen in der Bestimmung. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Lieber Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns erwählt hast vor Grundlegung der Welt. Dass du erwählt hast, als es noch keine Sünde, kein Tod, kein Teufel, kein Mangel, kein Verderbnis gab. Herr, du hast uns erwählt, in die innere Ruhe einzugehen. Und heute atme tief ein, die innere Ruhe in dir, den inneren Frieden in dir, den Segen Gottes. Atme ein, genieße es. Glückselig, sagt Jesus, glückselig. Lerne, allein zu sein mit Gott. Lerne jetzt, in der Gegenwart Gottes zu sein, die Musik zu hören, die Töne zu hören, deine innere Stimme zu hören, ohne Hektik, ohne Stress, ohne Religion, ohne Banden, ohne Bindung, ohne Rücksicht. Was denken die auf und was halten die von mir? Vergiss die ganzen Rücksichten, die sind auch vom Teufel. Die ganzen Rücksichten, auf den musst du Rücksicht nehmen, den darfst du nicht verletzen und so weiter. Und dabei verletzt du deine Seele am allermeisten und verstümmelst dich selbst und beschneidest dich selbst. Gott sagt, hör auf mich. Hör auf mich. Halleluja. Bet in Sprachen. Rede mit Gott und spanne dich in der Gegenwart Gottes. Stark sein durch die innere Kraft, die Gott dir schenkt, durch den Heiligen Geist. Stark sein durch den Sieg Jesu von Golgatha. Stark sein durch die Salbung. Du bist bestimmt von Gott, um die Salbung zu empfangen, gesalbt zu werden, gesegnet zu werden, erfüllt zu werden vom Heiligen Geist. Halleluja. Werdet voll Heiligen Geistes, sagt Wort Gottes. Die Ruhigen werden das Erdreich besitzen. Herr, und wir gehen in die Ruhe Gottes ein. Halleluja, halleluja. Wir lassen die Welt hinter uns. Und wir nahen uns zu dir, Vater. Oh, der Löwe, egal wie stark er brüllt, wie stark die Hölle tobt, die Pforten der Hölle werden deine Gemeinde nicht überwältigen. Uramalaschen, Tarabushi, Katarasiti. Uramashiga, Damuranasan, Talarajiturisiti. Halleluja, Herr, du schreibst ein neues Kapitel in unserem Leben jetzt. Halleluja, Kapitel des Friedens, Kapitel der Ruhe. Halleluja, halleluja, danke, Jesus. Lass uns Gott anbeten im Sprachen. Lass uns ihn preisen im Geist. Ora maschida rabasika la san bet im Geist. Ora maschi kuri marashanda raborasin da la siti. Lisharanesse in der Lakashora sendi. Halt dich an Gott jetzt ganz fest. Ori masinda. Isharamasitula panta. Ich will dich zu einem Löwen machen, spricht der Herr. Und du sollst eine große Beute haben. Lass dich nicht jagen. Sei du der König. Sei du der König deiner Umgebung. Du krieche nicht auf alle vier. Dazu bist du nicht bestimmt. Sei produktiv in meiner Gegenwart. Durch meinen Heiligen Geist, spricht der Herr. Sei produktiv. Der Friede, mein Friede erfüllt deine Seele, deinen Geist und deinen Leib. Gib mir deinen Ärger, deinen Zorn, deinen Groll ab. Deine Enttäuschung, gib mir deine Enttäuschung, spricht der Herr. Lass deine Enttäuschung in meine Hände fallen.
Uri Mashida Rabaramasanda Isaramushuri Si.
Deine Bitterkeit kannst du selber nicht loswerden. Deine Verletzung kannst du selbst nicht loswerden, aber ich nehme sie dir weg. Sag's nur, wo es ist.
Tirabaramu Isharamushirasi Andarisi Ramalarashim.
Sag in Sprachen deine Enttäuschung, deine Verletzung, deinen Missbrauch, dein Betrug, den du erlebt hast, den Schock, das Trauma. Sag es dem Herrn in Sprachen. Der Heilige Geist hat die richtige Definition für deine Wunde. Oh, Baramashanto. Die Ärzte, wenn sie Wunden behandeln, reden sie Lateinisch. Und deshalb reden wir auch in Sprachen. Deine Verletzung, bring sie zum Herrn. Isharamasantu, dein Stöhnen, dein Seufzen, vertritt der Heilige Geist am Thron Gottes.
Uri malaramashindu lisalaradirisi, ishirimasalariyamasu.
Dein Schmerz, bring Gott deinen Schmerz in Sprachen, in Sprachen. Denk dir, du den Schmerz und du hast einen Schmerz, du spürst, sag es in Sprachen dem Heiligen Geist oder in Sprache des Heiligen Geistes.
Ushiramalanti, hisalamoshikuriasanti, halaramashiduriyamasilarasu.
Der Herr stellt die Diagnose heute in deinem Leben. Der Heilige Geist,
shirumusaramuranasa. Oshirine seru buru, hisaramuhanaramashikulirushi, teramasanturiasham. Iralaralam. Oriamusidaramushigaramushidalaramonama. Haramasirurubushirisi.
Der Herr stellt die Diagnose.
Ushiramarasantu Isaramushu Isaramu.
Vielleicht hast du keine Worte. Summ einfach, summ.
Ubariu Inanu Isau Isaramurushu Liasandaramarambi.
Es ist wichtig, dass du deinen Mund aufmachst.
Urilaramalandi Isaramosharadasiu Alaramashandarabasi.
Der Herr kennt deinen Schmerz. Der Herr kennt die Zurückweisung. Der Herr kennt all diese Dinge.
Ubaralaranasi Ishirisu, Isharamaramaramashilarasurusi, Isharanasu,
der kennt den Schmerz deiner Seele, deines Geistes.
Urilaramandirisuru, Urialaranosinari, Alasho palama ishalaramalasu lishadaramosho kuturisi haramoshanduri lisho
huramashan. Die Scherben sammelt der Herr zusammen und fügt zu einem Ganzes.
U baramataramudaraberi Lisharalaramasi Lishandaramasanti Shikudurumasaralaramasha.
Das Verlorene bringt er zurück in dein Leben.
Ori malandaralaranarasilaranamaramali Liralaranamante Shirabalarasadaramasu.
Du hast keinen Vater gehabt. Ja, aber Gott sagt, ich will, dass dein Vater sein.
Hast
deine Mutter verloren, aber der Herr sagt, ich will deine Mutter sein.
Oh, Isaranam Buryasu Isharalaram Buryalari Siraran Chukurushuru Sirambaranam Isandu.
Hast Geschwister, Freunde verloren. Aber der Herr sagt, ich will für dich Bruder und Schwester sein. Und dein bester Freund,
Shikaramu. Ori Burasadararamashirusu.
Menschen, die du verloren hast, die bringt der Herr jetzt auf eine andere Art und Weise dir zurück.
O Paramalarambu.
Halt dich fest am Herrn.
Uri Bademari Mariurisi.
Dinge, die du nicht verändern kannst, kann er verändern. Gib ihm eine Chance.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Uramaramasharamadasi.
Sigadaramushantiri. Die Jahre, die die Heuschrecken dir gefressen haben, will er dir erstatten.
Ubaramaramasanti.
Deine Gesundheit, die zerstört wurde, die will der Herr wiederbringen. Er will dir Widerstandskraft geben. Seele, Geist und Leib.
Halleluja,
Halleluja, Halleluja. Halt dich fest an Gott. Er will es wiederbringen. Er lässt aufgehen seine Sonne, seine Gerechtigkeit über dein Leben. Glückselig, glückselig sind die, die leer sind. Halleluja, Gott will dich füllen. Oh, Glory. Die leer sind, Gott will sie füllen.
Shiramasantu pura shanti.
Er will deine Seele füllen. Er will dir innere Ruhe schenken.
Oh, Glory, 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 Glory.
Glory, 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 Glory.
Orinaso purisiliti. Ishiruburamasanto luburamaramanda.
Innere Ruhe will er dir schenken. Er sättigt deine Seele mit Gutem.
Ha paramanda retsiru. Orimashurisiti sirimasali.
Und das Geschwür, das sich in deinem Leben gebildet hat, entfernt er von dir. Aus deiner Seele, das Geschwür aus deinem Geist und auch wenn es nötig, das Geschwür aus deinem Körper. Der Herr entfernt es.
Ho paramatirisi,
das ist jetzt eine Operationsstunde.
Ho riadaramandarisirisi. Tisaralarapitu.
Tiramushan, das ist das Geschwür. Entfernt er.
Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Praise God. Halleluja.
Auch deine Umgebung wird verändert durch dich. Wenn du dich veränderst, wird deine Umgebung verändert. Deine Situation wird verändert, wenn du verändert wirst. Die Menschen in deiner Umgebung werden verändert, wenn du dich veränderst. Du bist das Einfallstor für meine Herrlichkeit, spricht der Herr.
Uruburamarasu Lasarabalere Lashilarabutu Pi Zirumokaramoshu Si.
Danke, Jesus. Praise God. Wir bleiben in der Anbetung. Bevor wir fortfahren weiter mit dem Gottesdienst, bevor wir weiter beten für verschiedene Nöte noch, die da sind, möchten wir unser Dankopfer dem Herrn bringen. Einfach Dankopfer. Wir möchten den Herrn ehren mit allem, was in uns ist.
Oh, Ribasharamasinti,
auch an Finanzen.
O Herr, du weißt, was wir geben können und sollen und dürfen. Herr, und wir möchten sehen, 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 sehen. Und wir werden ernten ohne Aufhören. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Pyrashanta. Ja, wir nehmen das Opfer. Einfach, während wir so beten, beten, geben wir das Opfer. Preisen Gott. Deine Gnade, deine Barmherzigkeit, o Herr, erfüll den Tempel, erfüll unser Leben. Deine Güte und deine Gnade ist über deinem Volk. Halleluja, Halleluja. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Halleluja. Du musst vorstellen, du kommst am Kristallenmeer, am Kristallenstrand, dort an dieser Herrlichkeit Gottes an. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Und du musst nicht warten, bis du einmal im Himmel bist. Diesen Urzustand kannst du jetzt erleben in Gott. Halleluja. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mir ist wohl in dem Herrn. Diese innere Ruhe, mir ist wohl in dem Herrn. Preis Gott. Die Ruhe Gottes. Ich denke, genieße die Ruhe Gottes. Da brauchst du kein Yoga, keine TM. Die Ruhe Gottes ist unbezahlbar. Sich einfach in Gott fallen lassen. In Gott ruhen, in Gott Frieden zu haben. Mir ist wohl, mir ist wohl. Stille werden vor dem Herrn. Nicht mehr kämpfen. In dem Augenblick, wo du anfängst zu kämpfen, hast du die Schlacht sowieso verloren. Einfach sich in Gott fallen lassen. Nicht kämpfen. Auch nicht Gebetskämpfer. Und denken, ich muss was leisten, was beweisen. Nein. Gnade, Erbarmen ist es. Einfach danken für die Gnade Gottes. Lass uns einfach Gott preisen, dass er uns würdig gemacht hat, das Heil zu erfassen, würdig gemacht hat, das Heil zu erlangen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Die Klageweiber zu vertreiben. Herr, wir verscheuchen alle Klageweiber aus unserem Leben. Die haben sich keinen Platz nirgendwo. So Falke, so ein Schreihals, so ein Krakeler hat keinen Platz in unserem Leben. Oh Gott, ich danke dir, dass wir frei von Belastung sein dürfen. Wir müssen uns nicht belasten, das Leben ist schwer genug. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Oh. Preis Gott. Genieße die Stille Gottes. Ruhet ein wenig. Ruhet ein wenig. Entspanne dich in Gott. Weißt du, was entspannen ist? Aus dem Joch sich ausspannen zu lassen. Ich muss was durchziehen. Ich muss was tun. Ich muss was leisten. Entspannen. Weide. Weide auf der Weide Gottes. Lass dich weiden. Was das heißt? Stadtmenschen wissen oft gar nicht mehr. einfach. Du hast genug gekämpft, genug gearbeitet, bist genug gestresst. Leg die Zügel ab und sei du, du. In der Gegenwart Gottes. Sei du, du. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Mir ist wohl in dem Herrn. Preis Gott. Mir ist wohl in dem Herrn. Danke, Jesus. Du musst nicht mehr kämpfen. Die Arche, Gott verschloss die Türen. Die Türen wurden nie mehr geöffnet von der Arche. Noah hat nur ein Fenster nach oben gehabt, ein Fenster zu Gott. Und genau das ist, was du hast heute. Die Türen, du lässt nichts mehr rein in dein Leben. Was drin ist, ist drin. Was du hast, das hast. Was gerettet ist, ist gerettet. Und es ist alles gerettet, was gerettet werden soll. Was Gott erwählt hat, was Gott retten wollte, ist gerettet. Und du hast nur ein Fenster nach oben offen. Zu Gott. Halleluja. Wo deine Seele Sauerstoff bekommt. Wo deine Seele den Sonnenschein empfängt. Wo deine Seele weiß, der wievielte Tag es ist. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Preis Gott. Lass uns zusammen ein paar Worte sagen, ein paar Gebete. Lass uns zusammen sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Vater, ich danke dir, dass ich deinen Frieden jetzt aufnehmen darf. Und du gibst mir deinen Frieden. Und nicht wie die Welt ihn gibt. Danke, Jesus. In dir bin ich ein anderer Mensch. In dir habe ich eine andere Zukunft. In dir lebe ich das ewige Leben. Meine Seele, mein Geist und mein Leib werden bewahrt von dir. Ich muss mich selbst nicht schützen. Und ich muss auch keine Angst haben. Denn du bist bei mir. Amen. Amen.